Der Durchblick wird unterstützt von der Gebert-Rüff-Stiftung.
Fühlst du dich manchmal auch schlapp, müde oder hast auf einmal Kopfweh, obwohl du eigentlich gut geschlafen hast? Da kann ein extremer Wetterumschwung der Grund dafür sein.
Durchblick. Die Wissenschaft hinter den Schlagzeilen.
Am einen Tag 32 Grad, dann zwei Tage später schiffen zu kübeln und nochmal einen Tag später haben wir schon wieder sommerliche 30 Grad bei Sonnenschein. Einmal Regen, einmal Sonne und das mit Temperaturunterschied von über 10 Grad innerhalb weniger Tage hinterlässt bei vielen Spuren. Gerade bei wetterfühligen Menschen. Aber ist die Wetterfühligkeit ein Mythos oder gibt es das tatsächlich? Mein Name ist Fabio Schmid und diese und noch weitere Fragen kläre ich heute mit dem Jörg Kesselring. Er ist Neurolog und Präsident der Schweizerischen Hirnliga. Von 1988 bis 2017 war er der Chefarzt des Reha-Zentrums in Valenz. Herr Kesselring, herzlich willkommen im Durchblick.
Guten Morgen, danke, dass Sie hier dabei sein
darf. Sehr, sehr gern. Herr Kesselring, wann fühlen Sie sich wohler, wenn es 30 Grad plus ist oder bei Minustemperaturen?
Ich habe es diesbezüglich ziemlich gut, dass ich die Temperatur vom Körper gut regulieren kann. Aber das ist ein ganz schwieriges Thema, weil es ist ja ein Wunder, dass wir den Körper eigentlich immer, auch bei unterschiedlichen äußeren Bedingungen, auf einer Körpertemperatur, Kerntemperatur von 36,5 bis 37 Grad können behalten. Aber da gibt es eben Leute, die das unterschiedlich gut können, sich so anpassen. Und da kann es natürlich dann eben schon Auswirkungen aufs Wohlbefinden haben, wenn das nicht gut genug gelingt. Mhm. Wetterfühligkeit ist also ein faszinierendes Problem, aber es ist noch immer noch viel rätselhaft dran. Aber es ist sicher eine Realität.
Aber ein Mythos ist es nicht?
Eben.
Mhm. Extreme Wetterumschwünge mit Temperaturunterschied von bis zu 10 Grad erleben wir in der Schweiz ja noch öfters. Wir haben es letzten Sommer gesehen, jetzt gerade vergangenes Wochenende ist ja auch mega, mega warm gewesen. Am Freitag fast 32 Grad und am Sonntag hat es nachher wirklich geschifft, was das Zeug hält. Was macht das im menschlichen Körper?
Also Temperatur wird ja vor allem über die Haut, dort gibt es so Temperaturfühler, Rezeptoren registriert. Und dann reagiert der Körper reagieren über das Nervensystem, wir sagen dem das Vegetative oder Autonome, also das, was wir nicht direkt willentlich beeinflussen können, wird eben dann die Temperatur reguliert. Und da kommt es darauf an, Sie kennen das alle, wenn es kalt ist, zittert man, wenn es heiß ist, schwitzt man, damit man eben etwas von dieser Wärme wieder rauslassen kann, aus dem Körper in die Umwelt raus. Und dass die Regulation unterschiedlich gut ausgebildet ist, ist ja jedem verständlich. Weil eben, darum gibt es auch unterschiedlich empfindliche Leute, die auf diese Veränderungen reagieren. Aber dass es Reaktionen gibt, ist ja jedem an sich selber klar. Aber es ist erstaunlich, wie gut wir das können. Wenn es draußen so kalt ist, können wir jetzt gleich wieder aufwärmen. Wenn es draußen richtig heiß ist, können wir abkühlen. Und man sollte einfach anstreben, bei dieser konstanten Temperatur zu sein, weil die Stoffwechselvorgänge, die in unserem Körper ablaufen, also in den verschiedensten Organen, die sind optimiert auf so eine Temperatur.
Die Temperaturdifferenzen, wenn wir sie erleben, von bis zu 10 Grad, ist das denn heftiger für den Körper, wenn es so krasse Schwankungen sind? Oder gibt es da irgendwie so eine Zahl, wo man sagt, ja, ab 5 Grad Unterschied merkt der Körper dann mehr? Oder gibt es da nicht so eine Schwelle?
Das gibt es wahrscheinlich schon, aber die ist sicher nicht bei allen Leuten gleich. Aber dass es mit zunehmender Hitze oder abnehmender Wärme, Kälte, also unterschiedliche Stoffwechselvorgänge gibt, das ist sicher gut bekannt. Also, da sehen Sie bei jedem Ei, wo Sie in die Pfanne rein tun, das ist auch Protein, also Eiweiß. Und wenn Sie einfach das aufheizen, dann verändert sich seine Art. Und das kann richtig gefährlich werden. Darum ist eben der Vorgang von der Regulation so etwas Fantastisches, was wir haben. Aber eben nicht alle im gleichen Mass. Und es ist natürlich zunehmend mehr gefordert, weil man das auch nicht hätte können richtig trainieren, weil man die Leute, die viel draußen sind, das ist ganz klar Das ist wirklich gut nachgewiesen. Die, die viel von außen sind, die können die Temperatur besser regulieren als die, die einfach hauptsächlich im Büro sitzen und mit einer klimatisierten Anlage immer beblasen werden und eine Temperatur haben, die oft ein bisschen tief ist.
Jetzt, was genau am Wetter merkt man denn? Ist es die Temperatur, ist die Feuchtigkeit oder ist der Luftdruck? Also was merkt der Körper genau am Wetter?
Also die Temperatur spielt sicher etwas, ist sicher besonders wichtig in dieser Hinsicht, aber eben der Druck auch. Wir haben ja auch gute Drucksensoren in uns, also vor allem in den Blutgefäßen, die eben auch beeinflusst werden durch den Druck von außen, also durch den Luftdruck, und aber auch im Inneren den Druck registrieren und regulieren, nämlich wie der Druck im Gefäß innen ist. Also man unterscheidet da auch eben etwa die noch sinnvollerweise die Druckrezeptoren, die in den Arterien innen sind, und die anderen, die in den Venen innen sind. Die muss man sich vorstellen, sind so Nervengeflechte in den Hütli von diesen Adern, von diesen Arterien oder Venen, wo der Druck, der dort rein herrscht, misst. Und dass die eben auch beeinflusst werden vom Druck von außen, ist ja gut verständlich. Dann gibt es natürlich auch, das ist etwas, was unterschiedlich gut untersucht ist, auch elektromagnetische Reize, die sich auf den Körper auswirken, zum Beispiel bei Gewitter und Föhnlagen. Und was ich eben ganz überzeugt bin, was etwas Wesentliches ist und unterschätzt ist, ist die Regulation des Flüssigkeitshaushalts. Oder es gibt ja viele Leute, die sagen, gerade in unserer Gegend da, sie seien so empfindlich auf den Föhn. Und das ist eine spezielle Luftdruckkonstellation, meistens von einem warmen Wind aus dem Süden. Und viele Leute, die Kopfweh schon haben, haben dort mehr Beschwerden. Und der Föhn selber tut ja, wie man das in jedem Garten und in jedem Blumentopf kann sehen, tut ja die Substanz austrocknen. Und das ist bei den Menschen auch so. Also ich habe seinerzeit bei Studien mitgemacht, die dann zu einem guten Kopfwehmittel geführt haben. Das hat dann Imigran geheißen. Aber ich habe vorher eben also gut 100 Leute untersucht und alle befragt, das sind alles Migränepatienten gewesen, meistens Frauen. Wie haben sie es mit dem Wasserhaushalt, wie trinken sie? Und dann haben die meisten gesagt, oh, das ist mein heikler Punkt. Also mit dem Hydrieren, so wie sie den Garten gießen, wenn man eben vom Föhn austrocknet ist, müssen sie unbedingt den Organismus auch gießen, weil Dehydrierung, also verminderter Wassergehalt, gerade im Hirn wirklich eine heikle Situation ist. Darum sehen wir, oder haben hier in der Klinik halt noch jemanden gesehen, Leute, die ihre Migränenanfälle haben, nach langen Flügen, wo sie eben der Trockenheit ausgesetzt sind, oder nach anstrengenden Bergtouren, wo sie nicht genug getrunken haben. Und das ist etwas, wo man unbedingt berücksichtigen muss, gerade noch besonders bei Leuten, die das weniger gut regulieren. Und das sind halt oft ältere Leute, die dann zu wenig trinken. Oder solche, die Blasenprobleme haben und darum wollen den Wasserhaushalt regulieren, indem sie wenig trinken. Und das ist sicher falsch.
Sie haben jetzt vorher gesagt, eben, über die Haut läuft viel, aber im Hirn halt gleich schon. Also wie wichtig ist das Hirn von diesen Regulierungen für die Regulierungen von diesen Wetterschwankungen?
Also wir sind halt überzeugt, dass die Regulierung alles im Hirn passiert. Und das von der Haut oder aus dem Blutgefäß, das sind Rückmeldungen, die ins Hirn gehen und dort umgeschaltet werden und dann über rausführende Nervenkanäle wieder eben die Regulation bewerkstelligen. Also das ist sicher etwas so, wo man auch studieren kann. Aber dort reden wir dann nicht mehr so von Wetterfühligkeit, sondern der Ausdruck ist dann dort mehr wetterempfindlich. Das ist bei Leuten, die eine grundlegende Krankheit haben und wo die Symptome, also die Auswirkungen dieser Krankheit, sich verstärken bei gewissen Wetterbedingungen. Also mir am nächsten ist das Problem bei der Multiple Sklerose, wo ich viele tausend Patienten habe gesehen. Und viele klagen darüber, dass sie bei Wetterwechsel und speziell bei hohen Temperaturen mehr Krankheitszeichen von ihrer MS haben. Und das hat man dann wirklich gut nachweisen können, was der Grund ist dafür. Nämlich, dass die Nervenleitungen, die durch die MS schon ein bisschen eingeschränkt sind, bei höheren Temperaturen weniger gut leitet. Also die Nervenleitung in diesen geschädigten Nervenzentren im Hirn sind bei MS-Patienten eben so temperaturabhängig. Und darum haben wir dann auch die Valenzer Kühlkleider konstruiert, die eben erlaubt haben, den MS-Patienten, die das Phänomen haben, von dieser beeinträchtigten Körpertemperaturregulation, damit die haben können quasi Körpertemperatur ein bisschen senken mit diesen Kleidern.
Mhm. Sie haben es vorher gesagt, 100 Patienten haben Sie untersucht mit Migräne, also Migränepatienten. Die meisten waren Frauen.
Und ja.
Jetzt sind Männer, also in dem Fall weniger betroffen von diesen Verstärkungen, sage ich jetzt einmal, von diesen Vorkrankheiten durch das Wetter verursacht, oder kann man das
also
nicht genau sagen?
Im Fall von der MS und der Verstärkung der Symptome durch erhöhte Temperatur sehen wir nicht eindeutigen Geschlechterunterschied. Aber eben gewisse andere Krankheiten, die mit Wetterfühligkeit oder Wetterempfindlichkeit verbunden sind, eben wie die Migräne, da ist eindeutig, dass es deutlich mehr Frauen hat. Was der Grund ist, ist natürlich nicht genau aufzuschlüsseln. Wahrscheinlich spielen hormonelle Faktoren da eine Rolle. Oder eben auch so Besonderheiten, dass man jetzt zum Beispiel weniger Durst empfinden hat. Also ich hatte früher auch etwa Migräne, wenn ich eine grosse Anstrengung hatte und dann zum Beispiel noch einen Trigger dazu hatte, also eine grosse Bergtour und auf dem Gipfel noch ein bisschen Weisswein getrunken, zu wenig Flüssigkeit sonst. Und dann eine klassische Migräne gehabt. Also bei den Migränen gehört auch oft dazu, da bin ich überzeugt, vermindertes Durstempfinden. Und dann muss man das eben bewusst machen, wenn es nicht automatisch vom Körper kommt. Das ist sowieso wichtig, dass man eben merkt, wo man selber steht in diesen Regulationsvorgängen und was man selber kann und was man kann verbessern selber, indem man eben aufmerksamer durch die Welt durchläuft.
Mhm. Gibt es eigentlich einen Zusammenhang zwischen Lichtmangel und einer Depression?
Da bin ich überzeugt, ja. Das ist auch gut nachgewiesen. Und es sind auch gewisse Mechanismen davon bekannt. Da spielt jetzt die eine, die lange vernachlässigt war, eine kleine Drüse im Hirn, die Epiphyse oder Glandula pinealis, wie sie auch heisst, eine Rolle, wo das Melatonin gebildet wird. Und das ist abhängig von dem Licht-Dunkel-Verhältnis. Und der Gegenspieler davon, das, was gewisse Leute das Glückshormon nennen, Serotonin, ist quasi ein Gegenspieler. Und da ist es sicher so, dass eben der Blues, den viele Leute im Winter haben, weil die Tage so kurz sind oder es viel dunkel ist, dass dort mehr Depressionen sind, das ist gut nachgewiesen. Und dass man da etwas machen kann mit Lichttherapie, das ist auch unbestritten.
Mhm. Wir merken es ja mal auch, wenn so ein bisschen die Welt wieder oder die Natur wieder erwacht im Frühling nach so langen Nebeltagen, so wie jetzt gerade in Zürich einmal auch ist. Mhm. Da merke ich natürlich auch einen riesen Unterschied bei mir selber, zu wo ich vorher in Graubünden aufgewachsen und gelebt habe. Wie reagiert das Hirn eigentlich so auf die ersten Sonnentage nach so einer Düsterheit? Man merkt es ja einmal auch bei den Leuten, der Mood ist ja einmal gerade so viel besser.
Ja, das ist eindeutig so. Also das ist eben auch gut, dass man sich selber als Organismus, wo wir ja alle sind, eben mit all den Rezeptoren und Muskelspiel und den verschiedenen Organen, dass wir uns selber empfinden als ein Teil von einem Ganzen und in dem Ganzen innen von der Natur spielen eben so Einflüsse wie Temperaturschwankungen oder Druckschwankungen spielen natürlich eine grosse Rolle. Und dann nicht zu unterschätzen der psychologische Faktor, wenn man dann mit Leuten zusammen ist, die eben so aufgestellt und sich freuen an der Natur und zuversichtlich sind, dass trotz all den Schwierigkeiten, die es gibt auf dieser Welt, eben unser Organismus ein Wunderwerk ist, wo vieles möglich ist, damit zu machen. Wenn man mit so Leuten zusammen sein darf, dann ist man selber einfach auch anders aufgebaut, als wenn man nur mit diesen Jammern da sind, die noch sehen, was jetzt alles wieder schief läuft auf dieser Welt. Also so haben die Einflüsse von außen natürlich immer eine grosse Wirkung auf uns selber, sei jetzt das rein wetterbedingt, wie sie es jetzt eigentlich für die das Gespräch angefangen haben, aber auch in anderen Bezügen sind wir immer in einer Wechselwirkung mit der Umwelt.
Wie viel von dieser sogenannten Wetterfühligkeit ist denn eigentlich nur Kopfsache? Also ich spüre es manchmal bei mir, ich bin nicht Migränepatient oder habe sonst viel Kopfweh, aber wenn das Wetter umschlägt oder so wirklich windig ist, habe ich manchmal Kopfweh und vor allem bin ich extrem müde und so ein bisschen schlapp.
Ja, genau. Und auch stimmungsmäßig sind sie wahrscheinlich dann ein bisschen anders.
Mhm.
Das ist ja das Besondere, eben, wo man an der Migräne im Anfall kann studieren kann, wie die Leute dann während der Migräne, die meisten ziehen sich eher zurück, aber es gibt auch solche, die dann eher ein bisschen rumtigern. Aber wenn dann das Kopfweh nachlässt, kommt richtig eine Euphorie noch dazu. Also, dass man dann halt glücklich ist, dass der Schmerz vorbei ist, aber es ist auch psychisch noch ein anderer Zustand. Und der psychische Zustand wird sicher auch durch die Umweltbedingungen mit beeinflusst.
Kann man sagen, dass das Wetter an sich selber nicht krank macht, aber dass es ein Verstärker von vielleicht chronischen Krankheiten ist?
Ich glaube, das ist eben richtig so. Also ich würde nicht glauben, dass das Wetter selber eine Krankheit auslöst, so wie wir Krankheiten verstehen. Aber dass zugrunde liegende Dispositionen, und das können eben Krankheiten sein oder Befindlichkeiten, dass die beeinflusst werden durch das Wetter, das ist für mich unbestritten.
Was für Menschen sind denn besonders gefördert bei so extremen Temperatursprüngen?
Also ich bin sicher, dass es halt bei all diesen Regulationen unterschiedlich sensible Leute gibt. Und das muss man ernst nehmen, aber man muss als Gesellschaft auch schauen, dass man nicht nur von denen bestimmt wird, die jetzt gewisse Sensibilitäten haben. Aber dass man das ernst nimmt, aber man kann das nicht immer einfach wegbringen, hat auch viel Vorteil, wenn jemand in gewissen Bereichen sensibel ist, ist natürlich ein gewisser Preis. Also zum Beispiel Migränepatientinnen haben oft besonders gute Eigenschaften, die aus dieser Sensibilität erwachsen, aber haben eben den Preis, den sie zahlen für die zum Beispiel eben Zuverlässigkeit, die besonders ausprägt ist. Und so haben sie den Preis, dass sie etwa die ein-, zweimal im Monat eben das Kopfweh haben. Und das ist natürlich eine schwierige Sache. Aber ich glaube, man könnte viel prophylaktisch machen, um so Krankheitsmanifestationen zu verringern. Nicht gerade ausschalten, aber verringern.
Was sind denn noch andere Eigenschaften, die Migränepatienten sonst noch hervorbringen?
Die Gewissenhaftigkeit ist etwas, was man eindeutig beobachten kann. Es ist mir schon mehrfach gelungen, Leute zu erkennen an der Art, wie sie sich benehmen. Sehr sympathisch, sehr positiv und dann aber sich gelegentlich zurückziehen in ihren Schmerzzuständen, die wirklich dramatisch sein können. Mhm. Aber eben, mit so Balancen muss man lernen, umzugehen. Das ist eine grosse Aufgabe, die alle haben. Und das kann man doch unterstützen. Jetzt gerade im Fall von einer Migräne, wo der Schmerz so im Vordergrund steht, kann man unterstützen, dass man auch Medikamente begibt, die wirklich wirken, um die Attacken von Schmerzen zu vermindern.
Und was raten Sie jetzt gerade so älteren Menschen mit Vor- oder eben Menschen mit Vorerkrankungen?
Also gerade jetzt bei dieser Hitze, das ist wirklich wichtig, weil man eben schwitzt wegen der Hitze, dass man den Wasserhaushalt ins Gleichgewicht bringt. Also genug trinken und zwar nicht einfach reinschütten, sondern immer wieder. Aber das ist wichtig. Oder dass man sich auf eine Art abkühlen kann. Und zwar nicht nur im Gebläse von einem Ventilator, sondern dass man auch wieder rausgeht oder dass man halt wieder mal kalt duscht. Also unsere Kühlkleiderentwicklung ist aus dem herausgegangen, dass wir MS-Patientinnen gezeigt haben, wie sie trotz einer schweren Behinderung eine kalte Dusche genommen haben, richtig kalt, den Körper abkühlt. Und nachher wieder können Springseilen. Also so Sachen gibt es, das muss man berücksichtigen. Aber ihr könnt im Büro oder im Studio natürlich nicht einfach immer wieder duschen. Dann geht man halt ins Bad und tut mal ein Armbad machen, also richtig kalt, und mal die Arme wieder in eine Wanne rein tun oder in ein Lavabo. Also so unterstützen die Regulation, die eben in den Extremfällen von der Temperatur nicht mehr so automatisch abläuft, wie sonst bei uns zwei jetzt.
Herr Kesseling, danke vielmals für das spannende Gespräch und das Mitwirken bei Durchblick.
Gerne, danke, wünsche einen guten Tag und denke daran, den Wasserhaushalt gut zu regulieren.
Wie fühlen ihr euch bei so extremen Wetterumschwüngen? Eure Meinung interessiert uns, schreiben Sie uns doch in den Kommentar oder an durchblick@ringier.ch. Mein Name ist Fabio Schmid und den Abschluss macht auch heute der Reto Scherer mit einem Random Fact. Danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.
Bienen kommunizieren mit Tanzen, um den anderen im Stock die Position der Nektarquelle anzuzeigen.
Durchblick. Die Wissenschaft hinter den Schlagzeilen.